ARD.
Für mich ist gerade wieder die Zeit des Jahres, in der ich mich selbst so ein bisschen stresse. Diesmal, weil ich den Film Barbie noch nicht gesehen habe. Genauso wenig wie Anatomie eines Falls oder Poor Things. Und so geht es mir leider häufig rund um die Oscar-Verleihung. Denn ich habe das Gefühl, ganz viel aufholen zu müssen. Und genau das ist der Plan für die nächsten Minuten. Wir halten fest, was nach den diesjährigen Oscars alle wissen sollten. Und wir werfen einen Blick hinter die Kulissen.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
Welcome to the 96th Oscars, everybody. Look at these beautiful human actors.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Ich bin Isabel Karas und ich rolle hier jetzt mal gedanklich den roten Teppich aus für meine Kolleginnen Katharina Wilhelm und Kerstin Klein. Ihr habt beide für die Radio- und Fernsehprogramme der ARD von den Oscars berichtet, immerhin von der Verleihung des wichtigsten Filmpreises der Welt. Ich finde, das sollte man nochmal erwähnen. Und ich muss vorweg etwas fragen, was wahrscheinlich ein richtiges Oscar-Klischee ist. Aber was zieht man da als Reporterin an?
Ja, ich habe alles eingepackt, was glitzert, was in meinem Schrank war. Es ist eigentlich, ne, wir waren ja nicht im Saal selber. Mhm. Natürlich kommen wir nicht rein in die Oscar-Verleihung. Aber wir haben, also ich habe für das ARD Morgenmagazin vom weißen Teppich der Aftershow-Party von Elton John geschaltet. Und da stand ganz klar drin, man hat in Abendgarderobe zu kommen. Also okay. Hatte ich da ein Abendkleid an. Ansonsten ist es halt, ne, wir saßen auch viel im Container und haben da geschnitten. Da ist, glaube ich, eine Strickweste und eine Jogginghose bequemer. Aber ja, wenn man in die Nähe eines roten oder eines weißen Teppichs kommt, dann ist Abendkleidung angesagt.
Genau, und ich kann auch erzählen, also ich bin als Radiofrau im Pressezentrum und sitze da im sogenannten Interviewraum. Also das ist der Raum, in den dann auch alle Gewinner immer kommen und dann mit dem Oscar in der Hand und auch Fragen beantworten für die Presse. Und es gibt ganz strenge Kleiderordnungen tatsächlich jedes Jahr. Und die heißen, entweder man muss einen dunklen, schicken Anzug anziehen und auch schicke Schuhe oder ein bodenlanges Abendkleid. Also das ist tatsächlich, sonst kommst du nicht rein. Und die können dich auch tatsächlich der Oscar verweisen. Also die dürfen dich auch rausschmeißen, wenn du dich nicht konform anziehst. Und ich habe mich beim ersten Jahr, weiß ich noch, auch dazu entschlossen, so ein langes Kleid anzuziehen. Habe dann aber festgestellt, dass es in diesem Presseraum, das ist typisch amerikanisch, so saukalt ist, dass es irgendwie nicht so richtig viel bringt, sich da schick anzuziehen. Und trage seitdem jetzt einen Smoking, ein Frauensmoking sozusagen, in schwarz und immer mit irgendwie einem Oberteil oder so. Aber fürs Arbeiten macht das ein bisschen mehr Sinn. Und ich bin ja nicht wie die Kerstin im Fernsehen. Man sieht mich ja nicht insofern.
Aber weißt du, was interessant war? Die sagen ja, ne, es muss mindestens über Knielänge gehen für diese formalen Kleider. Und dann waren da doch diverse Frauen auf dem roten Teppich, deren Kleider kürzer waren als das Knie. Ich glaube, wenn man ein Star ist, dann gelten die Regeln nicht. Aber als Presse sollte man sich vielleicht dran halten, wenn man nicht rausfliegen will.
Und dass es Regeln gibt, habe ich zum Beispiel überhaupt nicht gewusst. Also allein dafür, finde ich, hat sich das Thema Oscars hier schon gelohnt. Jetzt wollen wir aber auf das schauen, was bisher gar nicht so zu sehen war in den sozialen Netzwerken oder im Fernsehen, wie zum Beispiel die Kleiderauswahl der Stars, die jetzt da vor Ort waren. Wir wollen darüber reden, was ihr erlebt habt. Die Oscars werden ja in Los Angeles verliehen, im Dolby Theater am Hollywood Boulevard. Und das Ganze drumherum, das stelle ich mir auch unfassbar spannend vor, rund um diese Location. Wie können wir uns das vorstellen?
Also tatsächlich ist es so, dass dieser Hollywood Boulevard immer vorher schon zugemacht wird, meistens so knapp eine Woche tatsächlich schon abgesperrt wird, dieser große Abschnitt. Also da wird wirklich die komplette Straße belagert, da wird schon dieser Teppich ausgerollt, in diesem Jahr ist er rot, letztes Jahr war Champagnerfarben, das war ein ganz großes Thema tatsächlich in Hollywood, jetzt wieder rot, wie sich das gehört, mit einem großen Zelt. Und für uns, also ich lebe ja auch in Los Angeles, heißt es immer, um Gottes Willen, am besten in dieser Zeit nicht rund um Hollywood unterwegs sein, weil einfach alles ist zu, es ist viel Stau, es liegt aber auch deswegen so ein bisschen auf, Aufregung in der Luft, weil man natürlich weiß, das ist einfach die wichtigste, die größte, die bekannteste Preisverleihung überhaupt, würde ich jetzt mal behaupten. Und natürlich sind dann dementsprechend auch viele Stars in der Stadt. Und da habe ich auch gemerkt, tatsächlich gibt es viele Events, wo man dann auch mal tatsächlich ein paar Promis trifft, die vielleicht sonst nicht so in der Stadt sind. Also insofern ist es auch ein bisschen Aufregung.
Selbst wenn man in L.A. lebt, Kerstin, du lebst ja aber in Washington. Mhm. Wie war es für dich? Wie hast du die Stimmung davor wahrgenommen?
Ach, das war schon was Besonderes. Ich bin ganz großer Filmfan, habe auch alle Oscar-Filme gesehen. Kann ich dir nachher noch ein paar Tipps geben, was du unbedingt sehen musst. Und dann da zu sein auf diesem roten Teppich und wir durften bis samstags auch noch drauf, Sonntag dann am Tag der Verleihung selber, durften nur noch die Sender drauf, die tatsächlich das Ganze live übertragen haben. Das waren wir nicht. Aber das ist schon was Besonderes, über diesen roten Teppich zu gehen und dann dabei zu sein, wenn diese goldenen Oscar-Statuen da aufgebaut werden. Der Tag selber war dann ein bisschen weniger glamourös. Mhm. Wir haben, also quasi neben dem Dolby Theater ist so ein ganzes Journalist ist ein Dorf aus Containern aufgebaut, wo alle die sitzen und arbeiten, die nicht direkt wie Katharina in diesem Presseraum sind. Es sind vor allen Dingen dann auch Container für Fernsehsender. Und wir waren in einem Container von AP und hinter uns saßen Italiener und wir saßen dann an unserem Tisch. Und da haben wir halt dann die Stücke geschnitten aus dem Feed der Live-Veranstaltung, die da reinkam. Aber auch das hatte so ein bisschen was Festliches, ne? Weil die Italiener haben dann so für ihre Leute gehalten. Mhm. Das Team von AP, die haben ja mitproduziert oder produziert diesen Dokumentarfilm, der gewonnen hat, 20 Tage Mariupol. Die waren da ganz aufgeregt. Also es hatte so ein schönes Völkerverbindendes auch da.
Das klingt sehr schön. Und wir können auch direkt damit einsteigen in die Oscar Basics von diesem Jahr, möchte ich sie mal nennen. Selbst wer die Verleihung jetzt nicht so aktiv mitverfolgt hat, hat mit Sicherheit mitbekommen, dass der Film Oppenheimer groß abgeräumt hat über den Erfinder der Atombombe. 7 Oscars gab es dafür, unter anderem den für die beste Regie an Christopher Nolan, dann auch den für den besten männlichen Hauptdarsteller an Cillian Murphy und den für den besten Nebendarsteller an Robert Downey Jr. Das war ja soweit keine große Überraschung. Anders sah es aber aus beim Preis für die beste Hauptdarstellerin.
And the Oscar goes to Emma Stone.
Den Oscar hat also Emma Stone gewonnen für ihre Rolle in Poor Things, dem einen Film, den ich ja schon angesprochen habe, weil ich ihn unbedingt noch gucken muss. Der läuft in Deutschland schon seit Mitte Januar in den Kinos und darin spielt Emma Stone, so habe ich es gelesen, eine Frau in England im 19. Jahrhundert, der nach ihrem Tod das Gehirn ihres ungeborenen Babys eingesetzt wird. Das klingt für mich total heftig und auch wirklich ohne diesen Film gesehen zu haben, schon nach einer unglaublichen schauspielerischen Leistung. Wieso war denn aber dieser Preis für Emma Stone für viele Menschen trotzdem eine Überraschung?
Also erstmal würde ich gerne sagen, zu dem Film unbedingt gucken. Mhm. Das war wirklich eins meiner absoluten Highlights. Und es war tatsächlich so ein Kino, ich saß so die erste halbe Stunde da und dachte so, wow, wirde Geschichte und wusste gar nicht so richtig, was ich mit dem Film anfangen soll. Und je länger der ging, desto mehr ist er mir ins Herz gewachsen. Beim Abspann saß ich da ganz beseelt. Also wirklich tolle Geschichte und es hat ganz viel mit Emma Stone zu tun. Und das Ding mit der besten weiblichen Hauptdarstellerin, das war eins der ganz wenigen Rennen, wo eigentlich nicht schon vorher feststand, wer es gewinnt. Nur so bei den anderen Sachen, das war so, wie es die ganze Awards-Season gelaufen ist. Ne? Mhm. Also die Filme, die bei den anderen Preisen gewonnen haben, haben auch da gewonnen. Und bei der besten Hauptdarstellerin, da war es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Emma Stone und Lily Gladstone in der Awards-Season. Mal hat die eine den Preis gewonnen, mal die andere so. Es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und dann haben die Oscars ja vor ein paar Jahren den Vorwurf bekommen, zu weiß zu sein, zu wenig divers, auch zu männlich zu sein. Und deswegen haben eigentlich alle damit gerechnet, bei 2 guten schauspielerischen Leistungen, dass Lily Gladstone, die als erste Indigene überhaupt nominiert war, dass dies gewinnen würde. Und man hat doch fast das Gefühl, dass Emma Stone, das so ein bisschen peinlich war, dass sie das dann war. Aber sie hat es ja dann ganz charmant aufgefangen, indem sie gesagt hat, hier, ich teile den Preis mit euch allen.
Ja, du hast es gesagt, sie war selbst ein bisschen überrascht und auch sehr überwältigt. Das hat man an ihrer Dankesrede gemerkt und da können wir auch noch mal kurz reinhören.
Oh boy, this is really overwhelming. Sorry, okay, my voice is also a little gone. Whatever.
Ja, damit sind wir aber auch schnell schon bei dem Thema, was du gerade angesprochen hast, Kerstin. Bei dem Thema, was rund um die Oscars auch immer wieder erwähnt wird, diese fehlende Repräsentation von Minderheiten. Du hast es gesagt, ich glaube 2015 war es, dass es diesen Hashtag gab, Oscars so white, also so weiß, als unter diesen ganzen nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern keine einzige Person of Color war. Lily Gladstone, die jetzt die Top-Anwärterin war, ist nicht ausgezeichnet worden. Katharina, wie bewertest du das?
Ja, es wäre natürlich ein sehr schönes Signal gewesen und eigentlich auch ein guter Oscar-Moment. Und mir ging es so, ich war ja in diesem Pressezentrum, da sitzen dann über 100 Journalisten und du kriegst ein bisschen Stimmung auch mit. Und das war wirklich so ein Raunen, als es hieß, sie hat gewonnen. Ich glaube, weil viele nicht damit gerechnet haben, weil man sich eigentlich diesen Moment so sehr gewünscht hätte, dass dann Lily Gladstone auf die Bühne geht und dann vielleicht tatsächlich in ihrer eigenen indigenen Sprache in Blackfeet auch diese Dankesrede hält, wie bei den Golden Globes schon. Diesen Moment haben wir nicht bekommen, das ist sehr schade. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, schauspielerisch hätte ich Emma Stone auch ein bisschen den Vorzug gegeben. Das liegt aber an der Rolle. Du kannst eben als eine Frau, die ein Babygehirn irgendwie eingepflanzt bekommt, ein bisschen mehr machen. Also die benimmt sich in dem Film natürlich auch völlig irre. Lily Gladstone, das kann man kurz erzählen. In Killers of the Flower Moon, da geht es ja um die Morde an den Osage-Indigenen in Oklahoma. Und da ist es so, dass sie halt den halben Film über, ehrlich gesagt, im Bett liegt und nicht so viel machen kann. Und da kannst du dann auch schauspielerisch nicht so viel darbieten. Deswegen finde ich keine schlechte Entscheidung. Emma Stone hat toll gespielt, aber ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet zu gewinnen.
Man muss vielleicht einmal nochmal erwähnen, das werden wahrscheinlich in Deutschland auch alle mitbekommen haben, aber in dieser Kategorie war eben auch Sandra Hüller nominiert. Mhm. Als erste Deutsche überhaupt seit 1938. Also da war allein diese Nominierung einfach schon was wahnsinnig groß ist. Und es war, ich fand es insgesamt einen wahnsinnig starken Filmjahrgang und schauspielerisch wahnsinnig stark. Und Lily Gladstone hätte den Preis verdient, Sandra Hüller hätte den Preis verdient, jede andere in dieser Kategorie auch. Und Emma Stone hat ihn auch verdient, finde ich.
Über Sandra Hüller müssen wir auf jeden Fall gleich auch noch sprechen. Eine Sache ist mir nur aufgefallen, und zwar, dass man ja gar nicht nach Los Angeles gucken muss, wenn es jetzt um Entscheidungen geht, die im Zusammenhang mit Diversität oder fehlender Diversität kritisiert werden. Auch in Deutschland war das ja ein Thema, wenn es um den Umgang der Medien mit Regisseur Ilkay Çatak ging. Mit Das Lehrerzimmer war er ja auch nominiert bei den Oscars in der Kategorie Bester internationaler Film. Und er hat im Vorfeld kritisiert, dass in der deutschen Berichterstattung immer nur von den Oscar-Nominierten mit so typisch deutschen Namen, also zum Beispiel von Sandra Hüller, die Rede war. Vielleicht eine Sache, die man aus deutscher Perspektive auch mal im Hinterkopf haben kann. Und Katharina, du hast ihn ja auch interviewt. War das da dann auch nochmal Thema?
Ja, so Kerstin und ich haben ihn zusammen sogar interviewt.
Ach,
wir haben ihn im Vorfeld getroffen. Da gibt es auch so einen Empfang für deutsche Filmemacher. Und klar, das war in diesem Jahr ja ganz besonders, weil so viele Nominierte da waren. Tatsächlich war es jetzt explizit kein Thema. Wir wollten uns auch einfach vor allem darauf konzentrieren, einzufangen, wie ist seine Stimmung, wie schätzt er seine Chancen ein, wie geht er natürlich mit dieser tollen Oscar-Nominierung um. Man muss natürlich auch dazu nochmal sagen, es ist ein relativ junger Filmemacher. Der hat jetzt noch nicht so viele Filme irgendwie auch überhaupt im Rennen gehabt. Deswegen auch eine große Überraschung, dass das Lehrerzimmer nominiert wurde, glaube ich, für ihn auch. Und natürlich schwingt es mit. Wir bekommen natürlich auch hier in den USA diese Debatten aus Deutschland mit. Und ich kann auch erahnen, dass es eben für jemanden mit türkischen Wurzeln und mit einem nicht typisch in Anführungsstrichen deutschen Namen das getriggert hat, dass er da mit seinem Namen immer wieder rausgelassen wurde. Ich glaube, ohne da jetzt irgendwie großartig in Entschuldigung zu gehen, ich glaube, da gibt es schon viele Mechanismen, die nicht gut sind in Deutschland. Aber klar, bei Sandra Hüller, die ist halt persönlich, sie ist nominiert worden. Dann ist natürlich der Film Das Lehrerzimmer nominiert worden. Da kann man dann immer noch den Regisseur mitnehmen. Mhm. Aber dann müsste man auch theoretisch mal alle mitnehmen. Streng genommen nehmen meistens die Produzenten ja tatsächlich dann den Oscar entgegen, wenn ein Film nominiert ist. Ich glaube, da ist auch vieles einfach total schiefgelaufen. Und ich hatte aber den Eindruck, und Kerstin, da kannst du gleich auch nochmal gerne was zu sagen. Ich hatte aber das Gefühl, das hat jetzt bei uns, als wir ihn getroffen haben, keine Rolle mehr gespielt. Der war einfach total happy, hier zu sein und sich auch präsentieren zu können, auch als Regisseur und natürlich auch mit diesem tollen Film.
Ja, und man sagt, Hüller ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Mhm. Die Frau ist an einer der Hauptkategorien nominiert gewesen und zwei der Filme, in denen sie mitgespielt hat, sind als bester Film, also in der absoluten Königskategorie überhaupt nominiert gewesen. Das ist schon nochmal was anderes als bester ausländischer oder besser internationaler Film, heißt er ja jetzt. Aber ich fand das, das hat bei uns kein Thema gespielt. Ich fand Ilkay Çatak wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig entspannt. Der sagte halt vorab, ne, wir sind krasse Außenseiter. Wir haben nie gedacht, dass es war so schwer, überhaupt diesen Film machen zu können, den überhaupt finanziert zu bekommen. Und jetzt hat dieser Film so eine Reise hingelegt und hat so eine Anerkennung gefunden. Der wurde auch hier in Amerika wirklich von vielen Kritikern extrem gelobt. Und was er halt auch sagte, er würde es Wim Wenders total gönnen, wenn der den Film in der Kategorie holt, weil er meinte halt, ne, der hat schon tolle Filme gemacht, als ich geboren wurde. Ne, er ist halt wirklich noch jung. Da war einfach große Freude zu hören. Und wir haben ihn auch nochmal interviewt am Oscarabend direkt danach. Und da war er auch ganz beseelt. Und die waren einfach nur glücklich dabei gewesen zu sein, diesen Abend miterlebt zu haben. Und ich meine, auch durch diese Nominierung erhält man ja so eine Sichtbarkeit. Ja. Ilkay Çatak kannte wahrscheinlich in Deutschland vorher kaum jemand. Jetzt kennen ihn wahrscheinlich sehr viele. Da werden auch noch neue Angebote kommen. Also ne, ich glaube, das wissen die auch und das weiß Ilkay Çatak auch. Insofern ist das ein totaler Gewinn für die und die haben es, glaube ich, einfach nur genossen.
Und auch Sandra Hüller habt ihr beide jetzt schon mehrfach angesprochen. Du hast es gesagt, Kerstin, das ist irgendwie nochmal Next Level. Der Name war ja wirklich auch in den USA jetzt unglaublich präsent in den letzten Wochen. Mhm. Auch wenn sie jetzt am Ende keinen Oscar gewonnen hat als beste Hauptdarstellerin, hat das für sie schon eine große Bedeutung, was da passiert ist, oder?
Natürlich, sie hat es in den Interviews immer nicht so erzählt. Das ist auch wahrscheinlich ganz gut auch. Ne? Das sind Sachen, die ja auch die im Hintergrund laufen, mit wem man jetzt Gespräche führt oder vielleicht schon Verträge schließt. Also da wissen wir nicht, ob sie jetzt schon den großen Deal, weiß ich nicht, eingetütet hat. Aber ich bin mir relativ sicher, weil die amerikanischen Medien haben so positiv reagiert. Sie war bei Jimmy Kimmel vorher, der ja auch die Oscars nominiert hat. Und auch der hat an dem Abend ja nochmal gesagt, Sandra Hüller ist hier mit zwei Filmen, die beide auch als bester Film nominiert waren. Da hat sie natürlich einen ganz großen Anteil dran. Also das ist schon ziemlich irre, grundsätzlich für die Deutschen in dieser Kategorie und dann nochmal eben mit so einer doppelten Schlagkraft sozusagen. Das ist krass und ich bin mir relativ sicher, dass wir den in den nächsten Jahren in einem, wie auch immer gearteten Hollywood-Film oder in irgendeiner Hollywood-Serie sehen werden, weil die ist jetzt einfach heiß, wie man sagen würde, in Hollywood.
Und auch während der Oscar-Verleihung ist sie sehr oft im Bild gewesen. Einfach weil, ne, natürlich, wenn es um die weibliche Hauptrolle geht, war sie im Bild. Aber auch wenn es dann hat Anatomie eines Falls einen Preis gewonnen und die saßen weiter hinten, sie saß vorne, prompt war sie im Bild. Dann hat Zone of Interest 2 Preise gewonnen, prompt war sie wieder im Bild. Und sogar mit Tränchen in den Augen, das hat man gesehen, ne, wie wichtig ihr dieser Film war und dieses Projekt war. Also die hat wirklich hier eine wahnsinnige Sichtbarkeit. Und dann gab es noch ein Foto nachher, da war sie im Gespräch mit Jodie Foster, die ja auch Produzentin ist. Ne? Also vielleicht wurde da auch schon über das zukünftige nächste Projekt gesprochen. Who knows?
Ja, und um es nochmal einzuwerfen, I'm sorry, das müssen wir auch mal sagen, die sah natürlich auch knaller aus. Sie hatte ein Wahnsinnskleid an und das ist natürlich, gehört das auch zu den Oscars dazu? Das ist ja auch eine Wirtschaftskraft am Ende des Tages für die Modewelt. Die sah mega gut aus, also hat uns, glaube ich, ganz gut repräsentiert.
The Zone of Interest, endlich mal ein Film, den ich auch gesehen habe und noch dazu ja wirklich ein heftiger Film, in dem Sandra Hüller die Ehefrau vom Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höss spielt. Ihr habt es schon angesprochen, der wurde zum besten internationalen Film gewählt und der Regisseur Jonathan Glazer, der hat dann seine Rede genutzt, um die Gewalt gegen Juden zu verurteilen, vor allem die Angriffe vom 7. Oktober, aber auch den Krieg in Gaza hat er angesprochen.
Whether the victims of October the 7th in Israel or the ongoing attack on Gaza, all the victims of this dehumanization. How do we resist?
Also alle seien Opfer von Entmenschlichung, hat er bei den Oscars gesagt und hat auch noch die Frage gestellt, wie können wir denn Widerstand leisten? An der Stelle müssen wir auch nochmal sagen, das ist jetzt nur ein kurzer Ausschnitt aus seiner Rede. Andere Teile davon sind aktuell teilweise schon wieder in der Kritik. Ich wollte den Ausschnitt aber gern dabei haben, um mal deutlich zu machen, auch Politik hat bei diesen Oscars, die ja sonst viel Glitzer und Glamour sind, tatsächlich eine Rolle gespielt. Wie habt ihr das wahrgenommen? Wie politisch fandet ihr die Oscar-Verleihung in diesem Jahr?
Es gab schon mal politischere Jahre, aber generell, glaube ich, kann man sagen, dass die ganze Award-Season extrem unpolitisch war. Da wurde gar nichts politisch geäußert. Hier gab es Glazer, der sich zu dem Thema geäußert hat. Es gab ja auch eine pro-palästinensische Demo, die auch manche Leute aufgehalten hat, die ein bisschen später dann kamen. Es gab dann den Moment, als die beste Dokumentation ausgezeichnet wurde, 20 Tage Mariupol. Das war, glaube ich, der ergreifendste Moment, für mich zumindest überhaupt, dieser ganzen Veranstaltung, als Chernoff, der Regisseur, da auf der Bühne stand und sagte, das ist jetzt der erste Oscar für die Ukraine, aber ich wünschte, ich hätte den nie bekommen. Ich wünschte, es würde diesen Krieg nicht geben. Ich wünschte, ich könnte diesen Oscar eintauschen dafür, dass Russland die Ukraine nie überfallen hätte. Da war es mucksmäuschenstill im Raum und ich glaube, da hat noch einige Tränen in den Augen.
I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities.
Das war schon sehr emotional. Und dann gab es noch Cillian Murphy für Oppenheimer ausgezeichnet, der nochmal Bezug darauf nahm. Es ist ja eigentlich auch ein Film, wo es um, ne, Krieg und was Vernichtungswaffen, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und er sagt, jetzt leben wir in dieser Oppenheimer-Welt, nämlich mit der Atombombe. Und hier dieser Oscar ist für alle Friedensstifter. Das schwang also schon mit. Aber wahnsinnig politisch fand ich die Oscars jetzt nicht. Wie ging es dir, Katharina? Mhm.
Also ich fand auch, es waren natürlich politische Oscars an den Stellen, in denen es auch gar nicht anders ging, als dass sie politisch werden mussten. Es war ganz klar, dass Chernoff, eben der Dokumentarfilmer hinter 20 Tage in Mariupol, dass der was sagen muss zum Ukraine-Krieg. Es war auch klar, dass Glazer, jemand, der einen Film über den Holocaust gemacht hat, was sagen muss. Also insofern, es hat an den Stellen gepasst, aber ansonsten hatte ich schon das Gefühl, es wird sehr rausgelassen. Es gab eine kleine Spitze von Jimmy Kimmel gegen Donald Trump, weil der ja getweetet hat, dass Jimmy Kimmel ein schrecklicher Moderator der Oscars ist und diesen Tweet hat er am Ende auch nochmal vorgelesen. Das war auch noch, tatsächlich fand ich ganz lustig. Ansonsten fand ich auch eher unpolitische Oscars. Das war schon mal anders in den Jahren zuvor.
Jetzt hat Kerstin schon ihren emotionalsten Moment angesprochen.
Ja, es gab noch einen.
Es gab noch einen. Danach wollte ich nämlich als nächstes fragen, gibt es denn noch einen Moment, den ihr von diesen Oscars auf jeden Fall im Kopf behalten werdet?
Es war ja das Jahr von Barbenheimer, also Barbie und Oppenheimer. Die beiden Filme haben das Kinojahr bestimmt. Und Oppenheimer war der Film, der alle Preise abgeräumt hat. Und Barbie war der Film, der diese Veranstaltung ansonsten dominiert hat. Die haben nur einen Preis gewonnen. Aber es gab gleich zwei musikalische Auftritte. Und einer war natürlich Ryan Gosling als Ken. Das war unfassbar gut. Da war der ganze Saal gestanden. Alle haben mitgesungen, alle haben mitgetanzt. Wollen wir mal reinhören?
Gerne. I'm just Ken.
Destiny to live a life of love for truth. Und ich meine, das muss man sich, wenn man es nicht gesehen hat, auch einmal nochmal angucken. Das war unfassbar gut inszeniert, also wirklich Kino, Hollywood. Und ich glaube, das ist der Moment, wenn man irgendwann mal in 10 Jahren so die Jahre durchgeht, dann wird man sagen, ah ja, 2024, das war das mit Ryan Gosling und Ken. Ich glaube, das wird wirklich von dieser Oscar-Verleihung in Erinnerung bleiben, jenseits der Preisträger.
Absolut. Und wie geil ist das denn? I'm sorry, aber dass da noch Slash mit auf der Bühne stand und Gitarre gespielt hat. Ich bin auch innerlich so ausgerastet. Ich fand es toll und da verlässt einen leider die journalistische Objektivität. Das war nämlich wirklich ein sehr, 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 sehr toller Moment. Den fand ich auch gut, ja.
Man muss ja mal sagen, wir haben vorher über die Songs diskutiert. Der war ja auch nominiert als bester Song, ne? Es ist jetzt nicht der weltbeste Song. Also Billie Eilish hat mit ihrem Song da und ihrem Bruder zu Recht gewonnen. Aber es ist einfach so ein Ohrwurm, den man nicht aus dem Kopf kriegt, wenn man den Film gesehen hat. Musst du ja auch noch gucken.
Muss ich noch.
Und den ich jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf kriege nach dieser Oscar-Verleihung. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis der wieder aus meinem System draußen ist. Und das ist natürlich groß, ne? Wenn ein Song sowas schafft, dass er dir so drin bleibt im Kopf, im Körper. Das ist schon was, ja.
Also Ryan Gosling hat mit euch 2 neue Fans gewonnen, wenn er euch nicht sowieso schon vor den Oscars hatte. Habt ihr denn sonst noch irgendwelche Promi-Momente erlebt? Ihr seid ja sehr nah dran gewesen.
Ja, also da kann ich direkt anschließen an Ryan und aber vor allem an Billie Eilish. Wenn man im Interviewraum sitzt, dann hat man ja das große Glück, dass man relativ nah dran darf an diese Stars, weil die dann eben auch nochmal Fragen beantworten. Und für mich war das schon so ein krasser Moment, ehrlich gesagt, als dann Billie Eilish und Phineas bei uns im Raum waren und dann eben diese Fragen beantwortet haben. Und dann ist die da wirklich nur, keine Ahnung, 10 Meter weiter weg von dir und du denkst so, wow, das ist einfach Billie Eilish und die ist so saucool. Also insofern, das war, glaube ich, schon so einer der größten Promi-Momente, würde ich sagen, dieses Jahr.
Ich glaube, das kann ich nicht toppen, aber ich kann es ergänzen. Wir waren ja dann mitten in der Nacht, in Deutschland war es schon früher Morgen, für das ARD-Morgen-Magazin eben am weißen Teppich an der Aftershow-Party von Elton John, weil wir an den roten Teppich nicht mehr rankamen. Und da ist dann einmal Drew Barrymore an uns vorbeigelaufen und später, als wir draußen saßen in der Pause, kam Paula Abdul und hat sich dann noch an so einem Foodtruck so einen Burger geholt und so. Also das waren meine Promi-Sightings. Elton John habe ich nicht gesehen.
Aber allein erzählen zu können, man war quasi fast bei der Aftershow-Party von Elton John, finde ich es auch schon eine ganz gute Geschichte. Euer Arbeitstag ist ja dann eigentlich auch erst nochmal so richtig losgegangen, als die anderen quasi zu ihren Aftershow-Partys aufgebrochen sind. Vielleicht könnt ihr davon auch nochmal kurz erzählen, wie man sich das als Person, die eben nicht beim Radio oder Fernsehen arbeitet, dann vorstellen muss. Die Oscars sind eigentlich durch, für euch geht's aber weiter.
Ja, genau, da geht die Arbeit eigentlich erst richtig los, ne? Ich habe es dieses Jahr so gemacht, ich war in diesem Interviewraum und habe dann da schon tatsächlich so die ersten Sachen abgesetzt. Das heißt, man verkrümelt sich da in eine etwas stillere Ecke und spricht dann schon mal was ein, was man dann rausschickt an die ARD Radiowellen. Und dann tatsächlich ist es so, dass viele Sender mit uns live sprechen wollen und ich habe dann tatsächlich 3 Stunden live am Stück gesprochen. Das sind so alle 10 Minuten kommt dann eine neue Radiowelle dazu und das geht dann vom Klassik-Sender bis zur Popwelle. Also es ist immer sehr witzig, ehrlich gesagt, wenn man auch alle 10 Minuten gefühlt so seine Persönlichkeit ein bisschen ändert und die Ansprache natürlich an das Publikum, weil unterschiedliche Sachen gefragt werden. Die einen wollen vor allem zu den Outfits fragen, die anderen möchten dann noch ein bisschen tiefgreifender mit einem sprechen über auch Inhalte von Filmen. Das ist total spannend und macht irre Spaß, aber man ist danach auch einmal richtig durchgenudelt.
Total.
Ja, und wir haben erst mit unserem Container Stücke geschnitten fürs Morgenmagazin, haben dann die Live-Schalten vom weißen Teppich gemacht und dann weitergeschnitten, sind dann irgendwann mal 4 Stunden schlafen gegangen und haben danach im Hotel weitergeschnitten und Stücke produziert. Und das Krasse ist halt beim Fernsehen, dann hast du da 1,20, 1,30 und denkst so, boah, das ist wichtig und das will ich reinkriegen. Und das finde ich aber auch noch wichtig. Es ist wirklich ein einziges Kill Your Darlings. Bei den Tagesthemen hat man dann Gott sei Dank ein bisschen mehr Luft und kriegt dann, da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal Mariupol und diesen Moment mit Regisseur Tschernow reinbekommen. Der hatte vorher keinen Platz, weil man muss ja auch mal sagen, wer ist der beste Film, wie haben die Deutschen abgeschnitten und diesen Moment mit Emma Stone, der musste auch rein. Und dann fand ich ganz schön, wir haben dann auch immer noch Live-Strecken gemacht, zum Beispiel für Brisant und für Tagesschau 24 und da hat man dann auch mal 4 Minuten, 5 Minuten, wo man dann als Fernsehmensch endlich mal all das auch mal loswerden kann, was Katharina schon stundenlang in 700 Live-Gesprächen erzählt hat, konnte ich dann da auch mal loswerden, weil dieses Fernsehformat ist natürlich schon sehr eng.
Ja, total. Und zum Glück gibt's ja diesen Podcast, in dem wir sogar über 20 Minuten Zeit haben. Deshalb möchte ich zum Schluss tatsächlich von euch gern noch einmal hören, von den Oscar-Verleihungen, die ihr bisher mitbekommen habt. Katharina, du hast vor der Aufnahme schon erzählt, es war deine 4. schon vor Ort. Was wird euch denn so besonders im Gedächtnis bleiben? Also gibt es Momente, von denen ihr sagt, da denke ich mit Sicherheit noch in 10, 15 Jahren dran?
Also mein krassester Oscar-Moment war natürlich diese schreckliche Geschichte mit Will Smith und dieser Ohrfeige, die ist aber auch eher als Hintergrund, weil das so eine absurde Situation war und wir auf einmal überhaupt nicht mehr über Filme gesprochen haben, sondern nur noch über diesen merkwürdigen Ausfall. Das waren, glaube ich, meine absurdesten Oscars. Aber ich muss sagen, die Oscars in diesem Jahr sind mir sehr ans Herz gewachsen. Es war auch ehrlich gesagt meine schönste Oscar-Veranstaltung. Ich fand, die war rund, die hat mir Spaß gemacht, die war toll, insgesamt auch toll moderiert. Und auch der Erfolg der Deutschen hat mich einfach total gefreut. Und deswegen war es tatsächlich 2024 meine allerliebste Oscarverleihung.
Für mich war es meine erste als Journalistin, insofern auch meine liebste. Aber nee, ich fand es wirklich, es war ein toller Filmjahrgang. Ich habe alle Filme gern gesehen. Mhm. Es war eine tolle Veranstaltung, die war kurzweilig, die war unterhaltsam, die war nachdenklich, die war toll. Und dann, ne, ich werde das nicht vergessen, dass ich mal da live dabei war. Ne? Und ich werde es mir die nächsten Jahre wieder im Fernsehen angucken, wenn dann die Kolleginnen und Kollegen berichten und denken so, ja, ich hatte auch mal diesen Moment, das ist schon special.
Und wenn du deine Abendgarderobe wieder rauspackst oder
ja,
ihr beide,
dann
werdet ihr wissen.
Keine Ahnung, wo ich die noch anziehe.
Ja, das habt ihr mal bei den Oscars getragen. Das finde ich auch Wahnsinn. Damit wird es jetzt leider schon wieder Zeit, den roten Teppich ein bisschen einzurollen. Also ich kann für mich sagen, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Oscar-Stoff nachgeholt. Das war ja mein Ziel für diesen Podcast. Alles dank Katharina Wilhelm und Kerstin Klein. Danke, dass ihr dabei wart. Danke auch an Marius Gösel in der Technik und danke an alle, die zugehört haben. Wenn ihr außer bei den Oscars noch bei anderen Themen rund um die USA vielleicht Aufholbedarf habt oder generell denkt, dafür interessiere ich mich, ich würde gern mehr darüber hören, was hier so los ist, dann könnt ihr gern reinhören in unsere älteren Folgen. Die findet ihr im Internet über ndr.de/diekorrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek.
Hi, ich bin Melanie Böff, Host von 10 Minuten Wirtschaft. Und Wirtschaft geht uns alle an. Es geht um unser Geld, unsere Jobs und natürlich auch um unsere Zukunft. Wenn ihr die wichtigsten Themen auch verstehen wollt, dann hört jetzt rein. In 10 Minuten erfahrt ihr, warum ihr beim Shoppen mit Ratenkrediten aufpassen solltet. Ihr wisst danach, was wirklich im berüchtigten Heizungsgesetz drinsteht und ihr bekommt jede Menge Tipps, die euch im Alltag weiterbringen.
Du darfst dir im Moment so ein Solarkraftwerk an den Balkon hängen mit einer installierten Leistung von maximal 600 Watt. Und künftig dürfen das mehr und es dürfen auch größere Module sein. Die Grenze, die liegt dann bei 2000 Watt. Über den Wechselrichter muss die Leistung aber weiterhin gedrosselt werden auf 800 Watt.
Die FachjournalistInnen der Wirtschaftsredaktion von NDR Info schauen auf die Details. Montag bis Freitag, jeden Tag neu. Und sie stellen die Fragen, die im Nachrichtendschungel auch schon mal untergehen können.
Auch nochmal ein ganz anderer Aspekt dieser Geschichte des Trends zu mehr Kartenzahlungen. Es wird immer schwieriger, sich mit Bargeld und Kleingeld zu versorgen. Vor allem auf dem Land ist das echt ein Thema inzwischen, weil Banken Filialen schließen.
Den Podcast 10 Minuten Wirtschaft findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo ihr gerne eure Podcasts hört.